Welcher Feiertag ist jetzt in den nächsten Tagen? Gibt es jemanden hier, der überhaupt nicht, in welcher Zeit wir leben? Und welcher Feiertag in 2-3 Tagen kommt? Nein, die Frage ist wahrscheinlich nicht gut, weil nämlich ich denke, dass es keinen gibt, der nicht weiß, was jetzt in ein paar Tagen wir hier haben. An diesem Wochenende haben wir 4. Advent. Und ich muss was im Mund stecken. Jetzt haben wir 4. Advent. In ein paar Tagen ist Weihnachten. Und zu Weihnachten singt man Lieder zu Jesu Geburt. Hören wir auch in Radio, in Geschäften und so weiter. Wir wissen genau, dass Jesus nicht im Winter geboren ist. Das ist unser ständiges Thema. Aber wenn die Zeit kommt und wenn die Leute um uns herum, gerade jetzt, wo ich sprechen soll, irgendwie merke ich, dass alles trocken ist. Aber auf jeden Fall werden wir heute auch in dieser Predigtstunde, zumindest am Anfang, über Jesus, über sein Kommen nachdenken. Ich möchte in meiner Predigt heute es nicht die Geschichte, die Krippe oder so, sondern was bedeutet das für dich und für mich? Jesus ist geboren. Jesus ist gekommen. Jesus ist für uns die wichtigste Person. Es gibt eine Geschichte, die ihr vielleicht schon gehört habt. Handelt sich die Geschichte von einem reichen Mann, der alleine geblieben ist mit seinem Sohn, Frau ist gestorben. Und da hat er so eine Liebe zu Kunst gehabt. Und er hat so viele Bilder sich angeschafft von verschiedenen bekannten Künstlern wie Picasso, Monet, Van Gogh und solche. Und sein Raum, sein Zimmer war voll mit diesen Bildern wie ein Atelier. Und sein Sohn, wo er schon erwachsen wurde, dass er genauso mit dem Vater das Gleiche hatte. Und nur Bilder und Bilder und Künstler und so. Und dann ist passiert, sagt die Geschichte, dann ist der Krieg gekommen und der Sohn wurde in den Krieg gezogen. Und der Vater ist alleine geblieben. Da hat sich so ergeben, dass der Sohn gefallen ist im Krieg. Und er ist gefallen, er wurde getroffen, wo er einen Kameraden, einen Kollegen, Soldaten aus der Schusslinie gezogen hat und ihm das Leben zu retten. Der war verwundet. Aber da, wo er das gemacht hat, hat ihn gerade getroffen. Und der Vater hat die Nachricht gekriegt und natürlich, er war so traurig. Er war sowieso alt und traurig. Ein paar Tage danach klopft jemand an seiner Tür und da steht ein Soldat. Und er sagt, ich möchte Ihnen etwas schenken. Ich bin der Soldat, dem ihr Sohn das Leben gerettet hat. Und als Verwundeter wurde ich nach Hause geschickt. Aber mein Freund, der mich gerettet hat, ist nicht mehr, lebt nicht mehr. Ich kann mich nicht bei ihm bedanken. Aber ich habe ein Geschenk für Sie. Und er brachte ihm so ein Päckchen. Und der Vater macht auf. Und da ist ein Bild, weil sie so sehr interessiert waren an Bildern. Und dieser Soldat hat gesagt, ich bin ein Künstler, ein kleiner und unbedeutender, aber ich mache so auch Zeichen. Und da, nachdem ich hier zu Hause war, habe ich aus dem Gedächtnis meinen Freund gezeichnet. Und das ist ihr Sohn. Und er hat ihm das Bild, dieses Porträt auch gegeben. Und der Vater hat dieses Bild genommen. Ich weiß nicht, ob das richtig der Sohn so richtig getroffen sein Gesicht getroffen wurde, aber auf jeden Fall, das ist der Sohn. Und irgendwie, der hat schon was gemacht. Und der Vater nimmt dieses Bild an einem, die beste Stelle findet er in seinem ganzen Atelier. Und kurz daraufhin ist der Alte gestorben. Aber er hat ein Testament gelassen und dann im Testament stand, dass die Bilder alle versteigert werden sollen. Und zwar, er hat auch Zeit genannt, zum Heiligabend den Bilder sollen alle versteigert. Und da war auch diese Auktion und diese Auktionator, wie es im Bericht steht, der hat gesagt, eröffnet und gesagt, jetzt ist das Bild, das erste Bild, und das war das Bild von dem Sohn, zu ersteigen. Wer bietet auf dieses Bild was? Und da war so ganz Stille. Keiner wollte dieses Bild. Man sah, dass das nicht so ein Künstlerwerk ist. Es gibt so viele andere Künstlerwerke, aber nicht dieses Bild. Und die Geduld war zu Ende. Einige haben angefangen zu schreien. Ja, fangen Sie endlich mal an mit diesen tollen Bildern, nicht mit diesem Bild, das wird keiner. Aber der hat nochmal gefragt, wer bietet auf dieses Bild? Und da meldet sich ein Alter, der nur als Gast hier war. Er kannte den Vater, waren sie Freunde, und den Jungen hat er auch gekannt. Und dann sagt er, ist es mit $10, leider habe ich nicht mehr, aber ich habe ihn gekannt, ich hätte gerne dieses Bild als Erinnerung, aber ich bin arm und ich habe nur $10. Der Auktionator hat gesagt, ja okay, passt. Und er sagt, $10 ist geboten. Wer bietet mehr? Und dann, sie lachen und lachen auch den Mann aus, der versucht, etwas mehr zu bekommen als $10 für dieses Bild. Der sagt, wer bietet mehr? Zum Ersten, zum Zweiten will ich es so machen. Und er macht eine Pause und auf einmal der Hammer fällt und sagt, das Bild ist versteigert, ist, ja, bekommt der alte Mann. Und nachdem der alte Mann das Bild bekommen hat, sagt der Auktionator, so meine Herren, Damen und Herren, damit ist die Auktion zu Ende. Und die haben angefangen zu schreien. Und was ist mit diesen tollen Bildern? Wir sind von weit weg gekommen, um hier etwas zu bekommen, zu ersteigen. Wir wollen was nehmen. Was ist das denn? Was bedeutet das? Und der Auktionator ganz ruhig zuckte mit den Schultern und sagt, ja, im Testament stand, wer den Sohn bekommt, er bekommt alles dazu. Eine bekannte Geschichte. Und immer wieder, wenn ich diese Geschichte mir in den Sinn bekomme, dann denke ich an die Leute, wie sie sich so gefühlt haben. Dann sagt einige aus der Gruppe sagen, hey, das sind Millionen wert. Es geht nicht einfach so. Aber Testament ist da und man sollte den Wunsch vom alten Mann, den Vater, beachten. Wer den Sohn hat, er hat alles bekommen. Millionen wert, sagen die. Ein armer Mensch, der nur $10 geben konnte, Aber gut, dass du das gesagt hast, Johannes. Ich wollte auch auf diesen Text aus der Bibel, mit diesem Text anfangen, im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 11 und 12. 1. Johannesbrief, wenn ihr mit mir lesen wollt, dann lesen wir, das ist ein bekannter Text, 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 11 und 12. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer den Sohn hat. Das ist auch eine Verbindung zu Jesu Geburt. In der Weihnachtsgeschichte oder Geschichte zu Jesu Geburt lesen wir, dass der Engel zu Maria gekommen ist und dann hat der Engel ihr gesagt, sie wird einen Sohn auf die Welt bringen. Sie ist nicht verheiratet sozusagen, hat keinen Mann, aber der Heilige Geist wird bewirken in ihr, dass sie einen Sohn bekommt. Ich merke, dass es nicht so ganz leicht mir sein wird, aber ich möchte mein Thema bis zu Ende bringen. Ich weiß nicht, was jetzt mit dem Hals auf einmal, alles trocken. Jesus, du sollst ihm Namen Jesus geben. Jesus ist der wichtigste Name für alle, für die ganze Menschheit. Jesus, wer Jesus hat, er hat alles. Und wir versammeln uns im Namen Jesu. Im Namen Jesu beten wir. Im Namen von Jesus werden wir auch getauft. Im Namen von Jesus passiert vieles. Wenn wir alles im Namen Jesu beginnen und tun, das hat dann Bestand. Alles andere ist nur das, was wir so und so erreichen können. Der Name Jesu. Aber der Name Jesus an sich ist eigentlich nichts Besonderes. Und wir wissen, dass es auch andere Männer gibt. Gab es damals und auch gibt es heute Männer, die Jesus heißen. Vor allem habe ich über diese Männer gehört von Lateinamerika, vor allem dort. Viele Christen haben diesen Namen und heißen Jesus. Und was mich noch genervt hat, als ich jung war, wo ich die Bibel gelesen habe, wir haben heute über Pilatus gesprochen in der Lektion. Und stellt euch mal vor, nach Matthäus Evangelium ist es so, dass Pilatus bringt Barabbas und Jesus vor die Menschen. Und dann sagt er, wen soll ich euch geben? Jesus, Barabbas oder Jesus, für den man sagen, dass er Christus ist? Merkt ihr eine Verbindung zwischen Jesus Barabbas und Jesus Christus? Und das hat mich genervt. Jetzt bin ich ein bisschen weg davon. Aber da erinnere ich mich, wo ich so richtig traurig war. Was hat dieser Jesus, warum trägt dieser Barabbas den Namen Jesus? Aber so ist es. Jesus ist nichts Besonderes. Und Jesus war auch nichts Besonderes. Er ist zu uns gekommen als ein Mensch wie alle anderen. Und wenn wir in Jesaja lesen, Jesaja 53, da steht vieles über Jesu, vor allem sein Tod wie ein Lamm, der zur Schlachtbank geführt wird. Und da steht im Kapitel 53, Vers 2, wir sahen ihn, aber es war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. über den Sohn Gottes. Ein paar Texte davor, in Kapitel 52, Vers 14, steht sogar das Wort hässlich. Er war hässlich. Vielleicht ist das ein bisschen übertrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus hässlich war. Aber in Jesaja-Buch steht so. Und es war nichts von außen, was uns zu ihm ziehen würde. Und das ist ein deutliches Zeichen, dass Jesus nicht mit seiner Äußerlichkeit die Menschen zu sich ziehen wollte. Und wir sehen die Bilder von Jesus. Und das sind so schöne Bilder, vor allem für die Kinder und Jugendlichen. Sogar in einem Bild habe ich gesehen, blaue Augen, Jesus, so schöne Haare und alles. Aber Jesus will uns nicht zu sich ziehen wegen seiner Äußerlichkeit, sondern sein Evangelium, seine Mission, warum er gekommen ist, Jesus. Paulus sagt, er war ein Mensch genau wie wir. Und in Philippa Kapitel 2, ab dem Vers 9, da lesen wir, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Vers 9, darum hat auch Gott ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle deren Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus Christus, dieser Sohn Gottes, ist für uns Menschen die einzige Chance, gerettet zu sein. Das sagt auch Petrus, ihr kennt auch diesen Text in Apostelgeschichte 4, Vers 11 und 12, wo er sagt, das ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt. Aber dieser Stein ist Eckstein geworden. Und da kommt ein Satz. Und in keinem anderen ist das Heil. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel uns Menschen gegeben, durch den wir auch gerettet werden sollen. Egal wie von außen ausschaut. Auch das Evangelium ist vielleicht für Beobachter von außen etwas Langweiliges. Wer geht noch in die Kirche? Langweilig. Und viele Jugendliche, sie kämpfen mit diesen Gedanken. Und ich freue mich immer, wenn ich in unserer Gemeinde junge Leute sehe. Die Eltern, okay, jeder ist willkommen, natürlich. Aber die Jugend, die heute so viel Versuchungen hat und so viel vor Augen hat, wo sie die ganze Welt, Internet in ihre Hand tragen und trotzdem kommen sie in die Gemeinde, auch wenn das langweilig ist. Jesus hatte von außen nichts, was die Menschen zu ihm hätte ziehen können. Aber sein Dienst und das, was er getan hat, das soll uns zu ihm ziehen. Die ganze Bibel spricht über Jesus. Da sagt er deutlich, wo er zu den Pharisäern gesagt hat, ihr sucht in der Schrift, aber die Schrift zeugt von mir. Vor allem Offenbarung. In der Offenbarung finden wir so viele Bilder und Deutungen auf die Endzeit. Und wenn man das liest, kann man so richtig Angst bekommen. Die Trübsal wird so groß sein, nie in der Welt bis jetzt war so etwas. Aber am Ende wird so sein aus der Offenbarung. Aber wir sollen auf jeder Seite in der Offenbarung Jesus finden. Versucht mal, wenn ihr das nicht gemacht habt. Wenn ihr Offenbarung lest, auf jeder Seite in der Offenbarung ist Jesus zu finden. Und wenn Jesus gefunden wird, dann ist die Angst nicht mehr da. Wenn wir Jesus nicht finden, dann könnte sein, dass einige Angst und Unsicherheit spüren. Wer den Sohn Gottes hat, er hat das Leben. Was bedeutet das praktisch für dich, für mich. Wir können darüber sprechen, ein guter Gedanke, wer den Sohn hat. Aber darf ich dich fragen, hast du den Sohn? Ich frage mich auch, ob ich den Sohn habe. Das ist nicht nur so oberflächlich, sondern habe ich den Sohn? Herrscht der Sohn auch in meinem Leben? Beeinflusst er alle meine Gedanken und Entscheidungen? Was heißt denn, den Sohn zu haben? Ich möchte gerne einen bekannten Text unter die Lupe nehmen. In Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Ihr wisst, Jesaja Kapitel 9, Vers 5, das ist ein toller Text zu Weihnachten. Oder, wenn ich das Wort Weihnachten gar nicht sage, aber wenn wir über Jesus nachdenken und auch über seine Geburt, sein Kommen, ein Kind ist uns geboren. Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das ist eine Ankündigung. Ein Sohn ist uns geboren. Und dieser Sohn hat vier Namen, vier Begriffe hier, die für uns in unserem Leben sehr wichtig sind. Wenn wir das jetzt zu uns nehmen, dann ist ein Zeichen, dass wir den Sohn haben. Ich möchte gerne diese Begriffe als Struktur in meiner Predigt nehmen. Das Erste, was hier gesagt wird, er ist wunderbarer Ratgeber. Jeder Mensch, der einen Erfolg haben möchte, braucht einen Berater. Und wir haben auch so viele Beratungsstellen. Wir haben so Ehe- und Familienberater. Und einige haben auch da Nutzen davon bekommen. Eine Eheberatung, eine Familienberatung. Oder wir haben auch Gesundheitsberater. Es gibt auch Leute, die sehr achten auf eine Gesundheitsberatung. Es gibt auch Finanzberater. Jemand, der seine Finanzen so in den Griff bekommen möchte, dann braucht einen Finanzberater. Und so weiter. Es gibt so viele Berater, bis zu Farbberater. Farbberater kann dir sagen, welche Farbe dir passt und was du alles anziehen sollst oder nicht sollst. Also Beratung ist etwas, was wir Menschen brauchen. Manchmal ist man tatsächlich ratlos. Manchmal wissen wir nicht, welche Entscheidung wir treffen sollen, wie es weitergehen wird. Und eine gute Beratung kann uns viel helfen. Für Jesus steht hier, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Aber Vorsicht! Der Teufel, Satan und Teufel, wie die Bibel Offenbarung ihn darstellt, ist auch ein erfolgreicher Berater. Und wenn er seine Ratschläge für die Leute, die seinen Ratschlägen nachfolgen von Satan, könnten vielleicht Erfolg haben. Aber ist das das, was wir brauchen? Satan, ein erfolgreicher Berater. Wir müssen unterscheiden, die Beratung Ratgeber Jesus und Ratgeber Satan. Gott möge uns helfen, dass wir diese zwei Seiten total unterscheiden voneinander. Nicht alles, was die Satan seine Seite dir sagt. Es gibt eine Geschichte, eine Legende, die, also Satan hat seine Untertanen, seine Diener, und er hat eine Aufgabe für sie. Und wie es in der Geschichte steht, für die Auserwählten, wer auch immer da gemeint ist. Und der Prüfer fragt, welche Idee habt ihr, damit ihr diese Auserwählten doch auf einen anderen Weg bringt, dass sie nicht das ewige Leben erreichen. Und da kommt der Erste, der die Frage bekommen hat, und er sagt, ich habe eine Idee, und ich, wenn ich diesen Auftrag bekomme, ich würde den Menschen sagen, es gibt keinen Gott. Und auch ich werde diese wissenschaftlichen Beweise und Errungenschaften alles den Leuten so vor Augen stellen, dass es alles so ist und alles, was in der Bibel steht, alles, was Gott über Gott gesprochen wird, das ist alles nix. Es gibt keinen Gott. Und der Prüfer sagt, tja, guter Gedanke, aber ich glaube nicht, dass du mit diesen Gedanken, vor allem bei den Auserwählten, etwas erreichen wirst. Der Nächste bitte. Da kommt der Nächste und sagt, ich würde den Leuten sagen, es gibt keinen Satan, keine Dämonen. Alles, was auf der Welt passiert, ist Gott schuld. Wenn die Kriege ausbrechen und wenn die Kinder leiden und wenn die unschuldigen Leute da leiden, und wir sehen auch in den Fernsehen, in den Nachrichten, wie die Leute leiden in den Kriegsgebieten, ich werde ihnen sagen, dass Gott für alles schuld ist. Alle Naturkatastrophen, wenn er tatsächlich ein Schöpfer ist, er hat das, er sollte das in die Hand nehmen. Aber er ist schuld für alles und die Leute werden ihn hassen. Dann sagt der Prüfer, ja, keine schlechte Idee, aber ich glaube nicht, dass du Erfolg haben kannst, vor allem bei den Auserwählten. Für sie brauche ich etwas. Da kommt der Dritte, sagt, ich habe eine Idee. Ich würde den Menschen sagen, es ist alles in Ordnung, es ist noch Zeit, es steht alles in der Bibel, Jesus wird kommen, aber wann er kommen wird, wer weiß, und wie das alles sein wird. Hauptsache, es ist Ruhe und die Menschen haben viel Zeit, sie müssen nicht so oft daran denken und so weiter. Und dann sagt der Prüfer, yes, du bekommst den Auftrag. Das ist die beste Methode, die Menschen, die Auserwählten, ins Verderben zu bringen, dass sie ansonsten, dass sie nicht an Gott glauben, dass es Gott gibt, oder dass sie nicht an die Dämonen glauben, damit erreicht ihr nichts. Was für ein Ratgeber ist dieser Satan, die Menschen zum Verderben zu führen. Also in diesem ersten, was hier wir über den Sohn gelesen haben, wunderbarer Ratgeber. Möge Gott uns helfen, dass wir diesen wunderbaren Ratgeber auch immer zu Rat ziehen. Ein Satz von Ellen White: Gott spricht zu uns durch seine Fürsorge für unseren Leib, unser Leben und durch das Wirken des Geistes an unseren Herzen. Auch die Erlebnisse im Alltag können uns wichtige Lehren vermitteln, wenn das Herz dafür offen ist. Und dieser Satz hat mir auch gut gefallen. Wenn das Herz offen ist für die Ratschläge, für diesen wunderbaren Ratgeber, dann können wir viel davon profitieren. Gott verlässt uns nicht. Dann sagt hier der Jesaja in dem Text, Jesaja 5, 9, Vers 5, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Jesus hat alle Macht und Gewalt bekommen. Der ist ein starker Gott. Und alle Mächtigen in dieser Welt, alle Leute, die irgendwie Macht bekommen, sie sind nichts im Vergleich mit Jesus. Jesus ist starker Gott an unserer Seite. Jetzt denke ich an diesem, bei diesem Punkt an den neuen Präsidenten in Amerika, der im Januar so richtig an die Macht kommt. Er spricht jetzt schon, welche Ideen er hat und so. Und viele in der Welt haben ein bisschen Bedenken und haben ein bisschen Angst vor ihm. Auf der politischen Ebene gibt es Politiker, die überlegen, wie soll man dem entgegenkommen oder so. Es gibt auch in der wirtschaftlichen Welt, also von Wirtschaft her, es gibt viele Ängste, wie will das sein. Aber es gibt auch für viele sabbathaltende Christen auch Bedenken. Denn er hat einige Male erwähnt, er möchte die Kirche mehr den Menschen ans Herz legen. Er folgt damit auch dem, was der Papst gesagt hat. Und zwar, alle diese Katastrophen in der Welt und alles, was wir erleben, wir sind schuld. Wir haben Gott verlassen. Wir haben die Kirche verlassen. Das ist alles Strafen Gottes. Die einzige Lösung für das alles ist, dass wir zurück zur Kirche kommen, dass wir zurück zu Heiligen Sonntag kommen und dass nicht irgendwie jeder macht, was er will, sondern zurück zu Gott, zurück zum Glauben. Und interessant, dass der Präsident von den USA, der jetzt bald wieder kommen wird, er hat auch das erwähnt. Er ist zwar nicht katholisch, er ist evangelisch. Und viele Evangelischen, die sprechen so viel eine Sicherheit mit diesem amerikanischen Präsidenten. Wir wissen, dass die Prophetie erfüllt werden soll. Aber wir haben einen starken Gott an unserer Seite. Und wenn wir in der Offenbarung tatsächlich lesen, dass es Trübsal kommen wird und Probleme kommen werden, suche diesen starken Gott an deiner Seite. Und Gott wird nicht das zulassen, was wir Menschen nicht ertragen können. An dieser Stelle denke ich auch an drei junge Leute im Feuerofen. Der mächtigste Mann damals, der Nebukadnezar, der wollte, dass sie ihn anbeten. Und was sagen die drei? Alle kriechen unten und beten ihn an. Und die drei stehen ganz aufrecht. Nicht mal schummeln, vielleicht mit dem Kopf bis unten oder irgendwas, sondern aufrecht stehen. Und dann kommt irgendwie eine Drohung. Wir lesen die Geschichte und wir wissen, wie das alles ausgekommen ist. Aber die drei wussten das nicht. Und vor allem dieses Wort, was er gesagt hat. Unser Gott, an den wir glauben, kann uns retten. Und König, er wird uns aus deiner Hand retten. Wie fühlt sich ein König in der Öffentlichkeit? Alle Leute da und jemand wagt es, ihm zu sagen, wir werden nicht uns beugen vor dir. Und das Feuer brennt schon hier. Und was macht er? Weg mit euch. Aber dann kommt eine Überraschung. Haben wir nicht drei Leute ins Feuer geworfen? Ich sehe vier. Und die Frage ist, wer war dieser vierte? Der starke Gott. Gerade der starke Gott, den wir hier sehen, der Sohn, der gekommen ist, ist ein starker Gott. So sagt auch die ganze Geschichte und auch Jesaja in seiner seinen Punkten hier. Dieser starke Gott bewirkt auch starke Wunder. Ein Prediger hat einmal am Anfang seiner Predigt eine Frage gestellt in die Gemeinde als Einleitung: Welches ist das größte Wunder, das in der Welt passiert? Welches ist das größte Wunder? Und die Gemeinde hat so überlegt und dann sagt einer: Ja, für mich ist das größte Wunder ja so, dass ich mit meinem Sohn auch sprechen kann, der in Australien lebt und so. Ich sehe ihn im Bild und wir können so sprechen auch. Das ist für mich Wunder. Dann sagt der Prediger: Ja, okay, könnte Wunder sein, aber gibt es ein größeres Wunder als das? Da meldet sich jemand und sagt irgendwas, was noch so ist. Jetzt in der heutigen Zeit diese künstliche Intelligenz, welche Wunder das ist auch. Jetzt machen sie auch Autos, wollen sie Autos machen ohne den Fahrer. Alles wird so sein, du kannst mal eintippen, wo du fahren willst und da kannst du dich hinlegen und am nächsten Tag, morgen bist du schon dort, wo du sein willst. Das ist alles so, was die Menschen versuchen, das ist Wunder für jemanden. Der Prediger sagt: Naja, okay, aber gibt es auch größeres Wunder? Dann hat eine ältere Schwester gesagt: Für mich ist das größte Wunder, wenn ein Sünder, der in seinen Süchten und seine Abhängigkeit verfallen ist, Jesus Christus kennenlernt und dass er sein Leben ändert und dass ihm alles vergeben wird, was bis jetzt war, und dass er ein neues Leben, total neues Leben in Jesus anfängt. Und dieser Prediger war irgendwie begeistert und sagt: Schwester, du kriegst 100 Punkte. Dieses Wunder, diese alle Wunder, die wir jetzt erleben, ist an sich auch etwas Besonderes. Aber das wird kurz dauern. Das menschliche Leben dauert sowieso zu kurz. Aber dieses andere Wunder, dass jemand Jesus gefunden hat und dass er ihm folgt, obwohl er großer Sünder war, das ist etwas, was in die Ewigkeit nicht vergessen wird. Und das ist das größte Wunder. Dann sagt der Jesaja als nächster Name: Ewiger Vater. Ewig Vater. Der Vater ist eine Symbolfigur für Schutz und Fürsorge, aber der Vater erwartet auch Akzeptanz von den Kindern. Das ist alles so, was wir über den Vater sagen können. Mein Vater kann alles. Das habe ich erlebt von meiner kleinen Tochter. Was war sie damals? Vielleicht 4 Jahre oder so. Und sie hat mit etwas gespielt, so ein Spielzeug. Ich erinnere mich nicht mehr, was da war. Und wahrscheinlich ist sie heruntergefallen und war auseinander. War irgendwie. Und ich war so traurig und dann ist sie zu mir gekommen und ich habe gesehen, dass das nicht besonders war. Nichts kaputt, nur die Teile sind auseinandergekommen, weil das gefallen ist. Da habe ich nur das so zurückgebracht und sie hat wieder bekommen, das, was sie haben wollte. Dann sagt sie: Mein Papa kann alles. Wenn wir sagen für unseren Gott, unseren Vater, er kann alles. Auch etwas, was uns im Moment großartig Schwierigkeiten bedeutet und Schwierigkeiten macht. Was trauen wir diesem starken Gott zu? Mein Vater kann alles. Aber auf der anderen Seite, der Vater verlangt auch, akzeptiert zu werden. Und nicht einfach so wie ein guter Daddy, wie jemand gesagt hat: Mit ihm kannst du machen, was du willst. Gott vergibt auf jeden Fall alle Schulden und so. Es gibt tatsächlich Leute, die versuchen, mit Gott zu machen, was sie wollen. Und wie ich manchmal sage, das Beste dabei bei diesen Leuten ist, wenn man Gott den Vater mit einer Wärmflasche vergleicht. Manchmal, wenn es so kalt ist und wenn die Füße kalt sind, es gibt auch solche Wärmflaschen oder wie auch immer, etwas anderes, was man so aufwärmen kann. Und wenn man ins Bett geht, wenn das kalt ist, dann kannst du deine Füße schön erwärmen. Und wenn deine Füße wieder warm sind und so erträglich ist, dann nur eine Bewegung und die Flasche ist runter. Sonst stört im Bett. Gott ist unser Vater, ist ewiger Vater, aber keine Wärmflasche in dem Sinne. Was trauen wir Gott zu? Auch das ist ein Aufruf, dass wir mit Jesus, der ist ewig Vater, alles schaffen können. Mein Vater kann alles. Und ich möchte noch dieses Letzte erwähnen, was der Jesaja sagt. Er ist Friedefürst. Er ist Friedefürst. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis. Friede ist ein Bedürfnis für jeden Menschen. Du kannst dich nicht entfalten, nicht irgendwas entwickeln, wenn du nicht den Frieden hast. Wenn es gibt auch Frieden in der Familie, es gibt auch Frieden mit Gott, es gibt auch Friede in der Welt oder Friede im Land, wo wir leben. Aber das Beste und das Wichtigste dabei ist Friede mit Gott und Friede in meinem Inneren. Wenn der Mensch mit sich selber nicht im Frieden ist, wenn er auch mit Gott nicht im Frieden ist, da hilft nicht so viel, dass der Friede überall in der Welt herrscht, wenn ich mit mir selber oder mit meinem engsten Kreisen im Streit bin. Also Friede ist das, was Jesus bringt. In Johannes 14, Vers 27 hat er auch gesagt, den Frieden gebe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht so, wie die Welt Frieden gibt. Euer Herz soll nicht erschrecken und ich bin mit euch, der Friede. Aber der Friede, ist nicht etwas, was jemandem so einfach gegeben wird. Die Errettung, die Erlösung bekommen wir als Geschenk Gottes. Das sagt die Bibel. Aber den Frieden bekommst du nicht als Geschenk. Für den Frieden musst du dich bemühen. Du kannst nicht einfach so, Gott hilft dir dabei, aber du musst dich bemühen, Frieden zu haben. Frieden zu haben in dir selbst, Frieden zu haben mit den Menschen um dich herum. Das heißt, nicht ein Geschenk und das kannst du mal machen, was du willst, sondern wir sollen uns bemühen mit diesem Frieden. Also ein Satz noch von Ellen White. Wie kann aber das Evangelium eine Botschaft des Friedens genannt werden? Als Jesaja die Geburt des Messias vorhersagte, gab er ihm den Titel Friedenfürst. Als die Engel den Hirten verkündeten, dass Christus geboren sei, sangen sie über den Ebenen Bethlehems, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Zwischen diesen prophetischen Aussagen und den Worten von Jesus selbst, der sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, scheint ein Widerspruch zu bestehen. Interessant, dass es tatsächlich ist. Ist Jesus gekommen, um Frieden zu bringen? Warum sagt er, ich bin gekommen, um Schwert zu bringen und nicht den Frieden? Wir lesen auch in Hebräer über das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Und der dieses Schwert geht und die operiert, das operiert und alles, was in Menschen nicht gut ist, möchte dieses zweischneidige Schwert operieren, weglassen und von uns einen Menschen machen, die im Frieden lebt, mit Gott, mit sich selber, mit anderen Menschen. Jesaja 48, Vers 18. Oh, dass du auf meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Oh, hättest du auf meine Gebote geachtet. Das ist auch ein Aufruf. Wenn man Frieden haben möchte, dann muss der Mensch auch etwas von sich tun. Und Gott ist immer bereit, dass er diesen Frieden oder diese Bemühung zum Frieden auch in uns stärkt und uns dabei hilft. Ja, es ist interessant, mal über alle diese Namen sich Gedanken zu machen, was der Sohn Gottes bekommen hat. Das ist auch irgendwie nicht nur Eigenschaften von ihm, sondern auch seine Aufgabe, die er sehr gerne aufnimmt. Am Anfang haben wir gesagt, ein wunderbarer Ratgeber. Wir sollen willig sein, seine Ratschläge oder seinen Rat auch wahrzunehmen. Das, was er uns sagt, dass wir so das annehmen, was er gesagt hat. Dann sagt es, sei ein starker Gott. Diesem starken Gott soll man vertrauen. Was trauen wir Gott zu? Vieles versuchen wir selber zu klären und selber zu lösen. Starker Gott. Jesus ist ewig Vater. Er sorgt für seine Kinder, für seine Familie. Vor allem damals war es so, dass die Männer waren diejenigen, die die Versorgung hatten. Und die Frauen, die Mütter waren mehr zu Hause mit den Kindern. Aber der Vater, er sorgt. Aber auf jeden Fall, der Vater soll auch so als Vater auch angenommen werden mit Ehrfurcht und Gehorsam. Und Friede Fürst am Ende, das ist etwas, was uns Gott uns in Herzen geben möchte. Ich wünsche mir und uns allen, dass wir jetzt, wenn wir an Jesus denken, an den Sohn, der gekommen ist in unsere Welt, der Sohn, der uns gerettet hat durch sein Blut, dass wir die sind, die auch ihm nachfolgen. Und alles, was wir über den Sohn gesprochen haben, dass wir das auch in unserem Leben haben, in unserem Alltag. Und tatsächlich dieser Satz von Anfang, wer den Sohn hat, wer das alles hat und alles befolgt, der hat alles. Möge Gott uns helfen, dass wir diesen Gedanken ständig vor Augen haben und dass wir den Sohn, den wir bekommen haben durch Jesus, behalten in unserem Herzen, in unserem Alltag. Amen. Wir wollen zusammen beten. Unser lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sabbattag, für die Ruhe, die wir genießen dürfen, für den Frieden, den wir genießen dürfen. Wir danken dir für dein Wort, vor allem in dieser Zeit, wo wir merken, dass die Gläubigen um uns herum so viele werden auch an dich denken, viele werden in die Kirche gehen. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du ein Licht bist in unserem Leben, dass du uns auch hilfst, Lichter zu sein für dich. Danke dir, dass du gekommen bist auf diese Welt und dass du uns die Erlösung ermöglicht hast. Danke dir, dass du ein wunderbarer Ratgeber bist. Hilf du uns, dass wir darauf achten, was du uns sagst und deinen Rat immer folgen. Danke, dass du ein starker Gott bist. Danke, dass du ewig Vater bist, der für uns gesorgt. Und auch Frieden bringst du uns. Das ist alles nur auf einem Papier, auf das, was wir lesen. Aber hilft uns, dass wir tatsächlich in unserem Leben das erleben und das bekommen, was du für uns bist. Bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest in unserem Alltag, in unseren Herausforderungen des Lebens, dass wir mit dir alles erledigen können und dass wir uns vorbereiten auf diesen großen Tag, der uns entgegenkommt, wenn du bald wiederkommst. Danke dir, dass du das in uns tust. Bitte dir auch für unsere Kinder und Jugendlichen, dass du auch sie segnest, unsere Familien, dass wir gesegnet sein können und dass wir so zusammen dir entgegenkommen können. Wir danken dir für alles, lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu. Amen.